Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Pamela Papst ist die erste von Geburt an blinde Anwältin für Strafrecht in Deutschland. Sie ist Vorbild für die Fernsehserie Heiland. Wir sind Anwalt und wir freuen uns, dass Sie heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind gestern zusammen mit Ihrem Vater von Berlin nach Stuttgart gekommen. Hat alles gut geklappt?
Ja, es hat alles hervorragend funktioniert.
Es ist auch nicht die allererste Reise, die Sie machen, und es ist auch nicht die allererste Fernseh- bzw. Radiosendung, die Sie machen. Haben Sie inzwischen so ein bisschen Routine bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich reise ja beruflich sehr viel, weil ich ja zu den verschiedenen Gerichten dann auch hinreisen muss in Deutschland. Und auch im Zuge der Fernsehserie bin ich viel durch Deutschland gereist und ja, freue mich, mein eigenes Land ein bisschen kennenzulernen auf diese Weise.
Das klingt nach sehr viel Normalität. Gibt es trotzdem, bedingt durch Ihre Blindheitssituation, wo Sie sich dann neu sortieren müssen, wo Sie sich neu zurechtfinden müssen?
Auf jeden Fall. Also wenn ich an einen fremden Ort komme, muss ich mich jedes Mal neu orientieren. Das fällt mir zwar nicht so sonderlich schwer, aber wenn ich ohne Begleitung bin, stehe ich im Grunde ziemlich aufgeschmissen da an einem fremden Ort, kann man sagen.
Wie behelfen Sie sich dann in solchen Situationen? Fragen Sie um Hilfe? Schlagen Sie sich alleine durch?
Also ich bin jemand, der gerne um Hilfe bittet. Ich habe damit kein Problem und ich habe Mund zum Fragen und das funktioniert in der Regel auch ganz gut.
Da haben Sie keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher?
Nein, also man hat mich noch nie an einen falschen Ort gebracht oder so. Einmal hat man mir die falsche Busnummer genannt, da bin ich in den falschen Bus eingestiegen, aber ich glaube, das war keine böse Absicht.
Hat Radio für Sie insofern für Ihr Leben immer auch eine besondere Rolle gespielt, weil man sich natürlich auch blind, wie man ist, sehr viel vorstellen kann?
Also Radio spielt für mich eine große Rolle. Ich habe jeden Tag mein Radio an, schaue auch Fernsehen allerdings. Also es ist nicht das einzige Medium, wie man vielleicht denken möge.
Sie schauen fern und sehen was?
Ich schaue fern und sehe nichts. Also eigentlich höre ich dann fern, aber es hört sich natürlich blöd an, wenn ich sage, ich habe fern gehört. Also ich sitze vor dem Fernseher und benutze entweder Audiodeskription, also diese Bildbeschreibung, die es ja gibt, oder lass mir von anderen netten Menschen, die mit mir fernsehen, den ein oder anderen Hinweis geben.
Es gab vor 5 Minuten, da waren wir noch nicht auf Sender, eine kleine Episode zwischen uns. Es ging um Lisa Martinek, Schauspielerin, die diese blinde Anwältin im Fernsehen spielt. Und Sie haben gesagt, sie hat die Rolle hervorragend ausgefüllt.
Jetzt wollen Sie mich natürlich fragen, wie ich das weiß, wie ich darauf komme. Ich weiß es deswegen, weil eben andere Menschen, die mit mir ferngesehen haben, eben mir beschrieben haben, was sie tut. Also, dass sie eben viele Dinge tut, die ich auch tue in meinem Alltag. Und daher weiß ich das. Ich hoffe, die waren ehrlich zu mir.
Ich wollte gerade sagen, da sind Sie natürlich auf die Ehrlichkeit dieser Menschen angewiesen.
Ja,
wobei
aber
man im Umkehrschluss auch sagen kann, welchen Sinn soll es geben, da nicht ehrlich zu sein?
Genau.
Gilt natürlich auch für die Assistentin, die Sie für Ihre Berufsausübung ein Stück weit brauchen?
Genau, also ich habe insgesamt 3 Mitarbeiter in meinem Büro, die mich tagtäglich unterstützen, die mir Texte vorlesen, die mich auf Wegen begleiten. Und man muss ganz klar sagen, ohne fremde Unterstützung könnte man diesen Beruf als Rechtsanwältin nicht ausüben, wenn man nicht gut sieht.
Pamela Papst, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, gespielt haben wir gerade diesen Titel von Joanna Zimmer. Die Gemeinsamkeit beider Frauen ist, beide sind blind. Und Pamela Papst, Sie kennen Joanna Zimmer auch ziemlich gut.
Wir waren zusammen im Kindergarten.
In Berlin.
In Berlin, genau.
Ist aber schon eine Weile her.
Ja.
Kein Kontakt mehr?
Oder momentan leider nicht. Ich hatte zwischendurch mal wieder Kontakt zu ihr, aber ich weiß auch nicht, was sie jetzt ganz genau macht im Moment.
Okay. Wir wollten ein bisschen darüber reden, wie ihr Weg ausgesehen hat zu dem Punkt und zu dem Ziel, an dem sie schlussendlich auch gelandet sind. Sie waren, glaube ich, zunächst mal in der Sonderschule, korrekt?
Genau, also ich war auf der Johann-August-Zeun-Schule. Das ist eine Schule für blinde und mehrfachbehinderte Kinder in Berlin. Da habe ich auch Joanna damals kennengelernt. Und nach 2 Jahren dort quasi in der Vorschule bin ich dann auf eine normale Schule gewechselt, bin integriert, beschult worden. So hieß das damals. Damals sprach man ja noch von Integration, nicht von Inklusion. und bin dann nochmal in die Vorschule eingeschult worden und bin dann quasi von der Vorschule bis einschließlich zur 13. Klasse mit sehenden Kindern zusammen in die Schule gegangen.
Okay, wobei, was das Gymnasium angeht, das nicht immer nur eine sehr schön, für Sie jetzt eine sehr schöne Veranstaltung war. Wie viel an Mobbing haben Sie damals abgekriegt?
Also in der 8., 9. Klasse war es doch sehr extrem mit dem Mobbing. Also man hatte wirklich das Gefühl, alles ist falsch, was man tut. Die Kinder haben einem Sachen weggenommen und nur gegen Geld wiedergegeben. Einen gehänselt, waren neidisch auf die guten Noten, haben mir die Haare angebrannt, die Kleidung beschmiert. Also es war schon sehr schlimm gewesen.
Wer hat Sie beschützt damals?
Eigentlich hat mein Lehrer mich damals beschützt, der sehr hinter mir gestanden hat und meine Eltern natürlich, die zu mir gestanden haben.
Sie haben dann Abitur gemacht. War zu diesem Zeitpunkt für Sie schon klar, dass Sie Richtung Strafverteidigerin gehen wollen?
Jein. Also für mich war immer klar, dass ich Jura machen möchte. Ich wusste seit meinem 11. Lebensjahr, dass ich Jura machen wollte. Und ich wollte ursprünglich eigentlich mal Richterin werden. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich dann sozusagen letztlich Strafverteidigerin geworden bin. Aber das Strafrecht als solches oder die Befassung mit Kriminalität, das ist so, seit ich denken kann, seit frühester Kindheit, seit dem 3., 4. Lebensjahr war der Krimi immer irgendwie präsent in meinem Leben.
Hat auch dazu geführt, dass Sie sehr früh, da waren Sie noch in der Schule, mit einem Praktikum im Strafgericht in Moabit begonnen haben und das über einen sehr langen Zeitraum dann auch ausgedehnt haben.
Richtig, wobei es ist so gewesen, ich war also ab der 9. Klasse war ich dann in einer Rechtsanwaltskanzlei, das zog sich dann bis zum Beginn meines Studiums und quasi parallel dazu war ich dann im Kriminalgericht in Berlin und habe also in den Ferien dort Gerichtsverhandlungen besucht und wollte immer dorthin, dort wo ich jetzt auch tätig bin.
Strafverteidigerin bedeutet, die Kundschaft ist nicht ganz einfach. Können Sie sich noch an den ersten oder die erste erinnern, den oder die Sie verteidigt haben?
Absolut. Ich glaube, an den ersten Strafrechtsfall erinnert man sich immer. Wobei ich sagen möchte, mein erster Fall war tatsächlich mein Schuldirektor. Das war keine Strafsache, das war eine Mietsache. Und mein erster Strafrechtsfall war so der 3. oder 4. Fall. Und das war ein 14-jähriger Junge, dem vorgeworfen wurde, etwas abgezogen zu haben. Also als Abziehen bezeichnet man umgangssprachlich einen Raub. Ja. Und das Skurrile an diesem Fall war, dass der Vater vor kurzem gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er dort viele, viele Jahre gesessen hatte, weil er die Mutter dieses 14-Jährigen getötet hatte. Also quasi gleich voll rein ins pralle Leben. Ja.
Von Geburt an blind heißt in Ihrem Fall, dass Sie überhaupt gar nichts mehr sehen oder gar nichts sehen? Oder gibt's da noch Nuancen, Schattierungen?
Also in meinem konkreten Fall bedeutet das, dass ich grobe Umrisse sehen kann. Also ich kann hell und dunkel unterscheiden, ich kann Farben unterscheiden, aber nur dann, wenn die Lichtverhältnisse gut sind. Also es ist sehr situationsbezogen, was ich wahrnehmen kann. Und ich sehe also unter 1%. Und als blind gelten eben Menschen, die eben wenig sehen können.
Also ist hell dunkel deshalb wichtig, weil man dann immer weiß, ob Nacht ist oder Tag?
Zum einen ist es wichtig, um zu wissen, wann ist Nacht, wann ist Tag. Und zum anderen ist es auch eine große Orientierungshilfe. Wenn Sie in ein Zimmer kommen und Sie sehen, wo das Fenster ist, dann können Sie sich zum Beispiel sehr gut orientieren oder die Straßenlaternen, die Sie wahrnehmen können oder beleuchtete Bushaltestellen. Also das sind schon noch diese ganzen optischen Reize, die man nutzen kann.
Wie lange brauchen Sie, bis Sie sich in einem fremden, neuen Raum zurechtfinden?
Also in meinem Hotelzimmer habe ich mich zum Beispiel gestern innerhalb von 2-3 Minuten zurechtgefunden.
Okay. Hier im Studio ist es insofern vergleichsweise einfach, vermute ich mal, weil Sie sitzen auf einem Stuhl, vor sich ein Mikrofon, das Sie ertastet haben.
Genau.
Plus daneben ein Wasserglas.
Genau, wenn ich da jetzt gucke, dann, also ich habe es vorhin angefasst, das Wasserglas steht ja hier neben mir, aber wenn ich jetzt so gucke, dann sehe ich auch, dass es ein bisschen glitzert und ich sehe auch da vorne einen Scheinwerfer und dieser Scheinwerfer, der lässt dieses Wasser halt so ein bisschen glitzern und wenn ich jetzt so ein bisschen winke, ohne das Mikrofon jetzt dabei anzustoßen, sonst kriege ich Ärger von der Tonregie, sehe ich auch, dass sich zum Beispiel meine Hand bewegt.
Okay. Ja. Wenn Sie, wie jetzt in meinem Fall, das erste Mal einen Menschen sehen oder auf ihn treffen, machen Sie sich ein Bild von dem?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe heute nicht darüber nachgedacht, wie sie aussehen. Ich vermute, sie werden keine grünen oder keine lilafarbenen Haare haben, aber ob sie jetzt Glatze tragen oder lange oder kurze Haare haben, ist mir eigentlich relativ egal.
Unabhängig von mir spielt das auch bei anderen Menschen überhaupt keine Rolle für sie, wie die aussehen, ob die groß, klein, dick, dünn sind?
Also eigentlich erstmal spielt es wirklich keine Rolle. Wie gesagt, so die Optik ist mir wirklich egal. Und die Größe eines Menschen kriege ich ja zum Beispiel mit, wenn ich ihm die Hand gebe, dann merke ich ja, ist es hoch oder ist es niedrig oder ist jemand dick, ist jemand dünn, bekommt man ja auch daran mit, ob er sich behäbig bewegt oder ob er schwerfällig nur die Treppe raufkommt. Also so grundsätzliche Attribute bekommt man dann auch schon mit in gewisser Weise.
Welche Informationen bekommen Sie durch einen Händedruck?
Ja, zum Beispiel, ob jemand eher selbstbewusst ist oder ob jemand eher so ein Schlaffi-Typ ist. ob jemand groß oder klein ist, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Es sind eigentlich so.
Geben Frauen anders die Hand als Männer?
Ja, also eine Frau hat mir noch nie das Handgelenk gebrochen.
Aber ein Mann beinahe schon?
Ja, manche drücken schon ganz schön fest zu. Manche haben Hände wie Klodeckel, andere haben ganz kleine Hände. Okay. Es gibt raue Hände, es gibt sehr glatte Hände, feuchte Hände, trockene Hände, es gibt alles.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Pamela Papst. Wir wollten, da sie nun als Anwältin für Strafrecht in Deutschland, beziehungsweise genauer gesagt in Berlin arbeiten, über ihre Mandanten reden, die sie ja nicht sehen, weil sie blind sind. Also sie haben Mörder, Totschläger,
Brandstifter, Räuber, Dealer, Steuerhinterzieher, Brandstifter, alles. Vergewaltiger auch, sowohl Täter als auch Opfer von solchen Straftaten. Also quasi ein ganzer Ritt durchs Strafgesetzbuch, kann man sagen, ja.
Rechtsradikale Neonazis?
Zwei, die ich jetzt so der rechten Szene zuordnen würde, habe ich auch. Ja. ist eine bunte Mischung auf jeden Fall.
Sie haben, es gibt Anwälte, die sagen, also ich verteidige beispielsweise keine Neonazis und ich verteidige auch keine Vergewaltiger. Diese Trennung ziehen Sie für sich so nicht?
Also ich habe für mich selber festgestellt, dass ich keine Leute vertreten möchte, die jetzt Tieren was angetan haben. Also das wäre für mich, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht. Aber zum Beispiel diese beiden, die, sag ich mal, so ein bisschen ich in die rechte Ecke einordnen würde, die kannte ich vorher schon sehr lange aus dem Strafvollzug. Und da steht für mich dann eher so der Mensch im Vordergrund und nicht so sehr die politische Orientierung, zu dem ich bei den beiden auch festgestellt habe, dass das alles nicht so, soll ich sagen, die reden zwar viel, aber arbeiten auch mit Ausländern in der Küche zusammen und so, also ist alles nicht so, ist nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird sozusagen, ja.
Na gut, irgendwas werden sie angestellt haben, wenn
ja,
sie
ja, definitiv, also sind. Natürlich, also ich meine nur mit der rechten Orientierung, das ist nicht okay. so hundertprozentig.
Wie kriegen Sie den Kontakt zu Ihren Mandanten? Wie schaffen Sie es, Vertrauen herzustellen?
Also der Kontakt erstmal entsteht in der Regel durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann rufen die halt an und bitten entweder um einen Besuch, wenn sie im Gefängnis einsitzen. Dann unterhält man sich eben mit den Leuten einfach so von Angesicht zu Angesicht. Und interessanterweise ist dann auch die Sehbehinderung eigentlich kein Thema in diesem Gespräch. Also später sagen die zwar mal dann Jahre später, ihnen hat am Anfang der Blickkontakt so ein bisschen gefehlt als Beispiel, aber es wird jetzt nicht so zum Thema gemacht. Es ist einfach ein verbaler Kontakt, in dem ich sehr fokussiert bin auf mein Gegenüber, weil ich mich ja nicht ablenken lassen kann. Ja. Bei Menschen, die zum Beispiel nicht Deutsch sprechen, wo ich einen Dolmetscher habe, versuche ich dann zum Beispiel eben auch mal übers Streicheln, über einen Arm oder so, den irgendwie zu zeigen, ich bin bei dir, ich kümmere mich um dich, du bist in guten Händen. Also ja, man versucht eben irgendwie auch eine Nähe halt aufzubauen dann zu den Leuten. Ne?
Wie interpretieren Sie die Stimmen?
An der Stimme merkt man schon zum Beispiel, ob jemand eine sehr fordernde Haltung hat oder ob jemand zum Beispiel total aufgelöst ist. Ich habe auch Kerle wie Schränke, die dann bei mir sitzen und herzerreißend weinen und Angst haben, dass die Freundin jetzt davonläuft zum Beispiel.
Merken Sie einer Stimme an, wenn Sie angelogen werden?
Jein. Also es ist ja mal so durch die Presse ein bisschen gegeistert. So, ich höre, wenn jemand lügt, das stimmt natürlich nur bedingt. Also natürlich kann man auch am Klang der Stimme einen Eindruck davon bekommen, ob die Leute die Wahrheit sagen oder ob die Leute lügen. Man kann es schwer so festmachen an irgendwelchen konkreten Kriterien. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass ich wie so eine Art Lügendetektor halt immer zu 100% höre, ob mich jemand anlügt oder nicht. Ja.
Die Anwältin und Strafverteidigerin Pamela Papst ist zu Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Frau Papst, wir wollten drüber reden, wie es ist im Alltag, wenn man blind ist. Was können Sie, was können Sie nicht? Stichwort Reisen, das ist in und mit Begleitung überhaupt kein Problem. Wie ist es, wenn Sie allein sind?
Also in Berlin bin ich auch ganz allein unterwegs. Als blinder oder sehbehinderter Mensch geht man natürlich prinzipiell erstmal die Wege, die man gelernt hat, die man auswendig gelernt und eingeübt hat. Und das ist dann überhaupt gar kein Problem mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt selber.
Was ist mit Einkaufen?
Einkaufen gehe ich in Begleitung. Ich könnte auch allein in den Laden gehen, aber da müsste ich dann fragen und mir von den Mitarbeitern helfen lassen. Aber so ein ganzer Großeinkauf finde ich unfair jetzt mit einem Aldi-Mitarbeiter oder sowas.
Okay, und Klamotten einkaufen logischerweise dann auch immer mit Begleitung?
Ja, da gehe ich dann auch mit Begleitung, aber ich weiß auch, was mir steht, ich weiß, was mir passt, wo ich noch ein bisschen vielleicht an der Größe was machen muss, weil es dann vielleicht nicht passt oder so.
Können Sie kochen?
Ich koche auch meistens mit meinem Freund zusammen, aber ich koche dann auch sehr gerne und ich mache die Sachen, wo man sich nicht verbrennen kann und die heißen Sachen, Schnitzelbraten, das macht er dann.
Sie haben vorhin eingangs der Sendung auch gesagt, dass Sie sich eigentlich relativ einfach damit tun, andere um Hilfe zu bitten, wenn sie irgendwie nicht weiterkommen. Ist es da inzwischen auch ein bisschen einfacher geworden, weil zumindest früher die Leute ja oft so Hemmungen hatten, weil sie nicht wussten, wie sie sich verhalten sollen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man andere Menschen anspricht, dass die dann eigentlich sehr bereitwillig helfen und auch manchmal dann fragen, also wie man es denn machen soll am besten. Und ich habe da auch Verständnis dafür, dass die Menschen manchmal nicht so genau Bescheid wissen, wie und was und wo. Und
ja. Welche Hilfsmittel gibt es, die Ihnen heute das Leben doch ein Stück weit erleichtern?
Also auf der Straße natürlich der weiße Stock. Also ohne den weißen Langstock bin ich nie unterwegs. Und dann natürlich die gesamte Computertechnik, also der Computer, der spricht, mit dem man zum Beispiel ins Internet kann, mit dem man ja eine unglaubliche Datenflut auch selber verfügbar machen kann. Früher mit den nur gedruckten Blindenschriftbüchern war es ja doch ein bisschen schwieriger. Also einfach so diese ganze digitale Technik hat auch das Leben der Blinden noch sehr revolutioniert, muss ich sagen.
Das heißt, Blindenschrift spielt heute nicht mehr die Rolle wie früher?
Also Blindenschrift spielt insofern noch natürlich die Rolle, dass bestimmte Verpackungen noch mit Blindenschrift beschriftet sind. Man selber auch im Haushalt Gegenstände mit Blindenschrift beschriftet. Zum Beispiel, also ich beschrifte auch im Haushalt bestimmte Dosen oder bestimmte Schachteln mit Blindenschrift, damit man sich da durchfindet. Also die Blindenschrift ist jetzt keinesfalls irgendwie tot. Ja. Auch im Fahrstuhl kennen Sie ja vielleicht, dass Knöpfe mit Blindenschrift beschriftet sind. Aber es läuft eben auch viel digital. Also wie gesagt, Wikipedia zum Beispiel einkaufen, im Internet, sowas kann man als Blinde auch alles selber machen.
Und dann gibt es natürlich immer noch das eigene Gedächtnis, das in Ihrem Fall wie gut ausgeprägt ist?
Also auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin manchmal selber schockiert über mein eigenes Gedächtnis, wenn ich dann vor 3 Tagen eine Telefonnummer auswendig wusste, dass ich die dann vielleicht nach 3 Tagen, wenn ich sie zufällig nochmal brauche, wieder erinnern kann. Da bin ich manchmal selber schockiert über mich, ja.
Heiland, wir sind Anwalt. Das war der Titel einer Fernsehsendung und Pamela Papst hat damit sehr direkt etwas zu tun. Frau Papst, als blinde Anwältin und Strafverteidigerin haben Sie vor ein paar Jahren mal ein Buch veröffentlicht und da ist dann wer auf Sie aufmerksam geworden?
Genau, also ich habe 2014 meine Biografie Ich sehe das, was ihr nicht seht, veröffentlicht und daraus ist dann sozusagen die Fernsehserie Die Heiland, wir sind Anwalt entstanden. Also die Fernsehrechte sind dann quasi vermarktet worden.
Also Sie als Figur und dann musste man gucken, wer Sie spielt.
Genau, also die Romy Heiland ist ja sozusagen nicht direkt die Pamela Papst, aber die Romy hat sozusagen ganz viel von Pamela Papst, weil nämlich die Schauspielerin, die Lisa Martinek, ganz viel von mir stibitzen durfte sozusagen, um diese Rolle zu spielen.
Und diese Lisa Martinek, tolle Schauspielerin, lebt glaube ich auch in Berlin. Mhm. Wir hatten sie vor Jahren mal zu Gast, da hatte sie schon mal eine blinde Frau gespielt und ich habe sie damals gefragt, wie sie sich auf diese Rolle vorbereitet hat und wie sie die Rolle dann ausgefüllt hat.
Ich hatte die Augen nie verbunden.
Gar nie, sie haben immer gesehen. Mhm. Kann man eine blinde Frau spielen, wenn man es immer sieht?
Weil Das Problem war dafür, dass ich wirklich mit verbunden, also A, musste ich ja die Rolle mit offenen Augen spielen. Und da passierte sehr viel. Und das sozusagen zu trainieren, dass ich einfach den Blick nach innen richte und das Auge einfach tot nach außen schauen lasse, das hat irgendwann Klick gemacht und dann...
Stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
Ja, aber das war sehr, sehr spannend und sehr schön.
Also, jetzt haben wir es nochmal gehört. Eine Frau, eine sehende Frau, eine Schauspielerin, spielt eine Blinde, indem sie sozusagen das Augenlicht umdreht und nach innen schaut, Frau Pabst.
Ja, also Lisa ist quasi sozusagen rückfällig geworden, indem sie jetzt nochmal eine Blinde spielt. Und bei der Romy, es ist ja auch so, dass sie mit offenen Augen spielt. Sie spielt eine Blinde mit offenen Augen und hat sich eben diesen Blick dieser nicht sehenden Augen einfach angewöhnt, was körperlich sehr, sehr anstrengend gewesen ist für die Lisa. Und ja, alles, was sie gebraucht hat für diese Rolle, hat sie sozusagen von mir dann beigebracht.
Warum bekommen. War das körperlich anstrengend?
Also sie hat mal gesagt, dass es deswegen so anstrengend ist, weil ja normalerweise das Auge ja irgendetwas sieht und dann einfach sich auch bewegt. Also sie musste dann eben irgendwie versuchen, eben nicht hinzugucken. Also sie hat mal gesagt, wenn sie im Bus sitzt zum Beispiel, ist es sehr schwer, weil dann witscht ja die Welt quasi draußen vorbei und wenn sie jetzt auf eine Person konzentriert ist, so wie ich jetzt auf sie zum Beispiel, ist es ihr wohl leichter gefallen, das zu machen.
Okay, welche Tipps konnten Sie ihr geben für die Rolle?
Also für das Sehen konnte ich ihr natürlich gar keine Tipps geben, aber also sie hat mich natürlich beobachtet in meinem Alltag, wie ich mich bewege, wenn ich mich im Raum zum Beispiel bewege, dass ich dann auch so ganz unmerklich mit den Fingerspitzen die Möbel berühre, an denen ich vorbeigehe, um mich zu orientieren zum Beispiel. Oder wenn ich in einen offenen Raum reingehe, dass ich vielleicht die Hände vorstrecke oder wie ich am Computer arbeite, wie ich den weißen Langstock halte. Also so diese ganzen Dinge, wie man bestimmte Handlungen vollzieht, das hatte sich auch alles von mir abgeguckt.
Haben Sie heute noch Kontakt zu ihr?
Ja, also Lisa und ich, wir sind sehr gut befreundet miteinander und wir haben wirklich eine sehr innige, liebevolle Beziehung zueinander und ich schätze sehr, was sie gemacht hat.
Das heißt, die sehen sich auch regelmäßig?
Ja, also wir sind ja beide gut beschäftigt, aber wir versuchen immer wieder, uns auch mal privat zu treffen oder wir telefonieren und es geht ja auch weiter. Also sie muss ja wieder reinkommen in die Rolle, die Serie wird ja fortgesetzt und
okay. Sie
muss sich wieder eingrooven sozusagen.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg. Unser Leutegast heute Vormittag ist Pamela Pabst. Diese Serie ARD Heiland, wir sind Anwalt. 6 Folgen im Herbst, im Übrigen glaube ich auch mit einer sehr guten Quote.
Ja, einer richtig guten Quote. Wir hatten also 4,7 Millionen und zwischendurch ging es ein bisschen mal runter und zum Schluss dann wieder rauf. Also so die 4,7 war schon gut auf jeden Fall.
Okay, Lisa Martinek, die Hauptfigur. Wie viel Pamela Pabst war in Lisa Martinek drin in der Rolle?
Nein, Romy, ne? Ja. Lisa hat ja die Romy gespielt. Also es war schon viel Pamela Pabst drin. Also sagt die Lisa zum einen selber und zum anderen haben auch meine Familienmitglieder bis hin zu irgendwelchen Gesten, die jetzt nicht zwingend hätten übernommen werden müssen, einiges in Romy gefunden, was eigentlich zu mir gehört, ja.
Das heißt, Sie mussten auch letztlich relativ viel von sich persönlich preisgeben?
Ja, also ich habe sie einfach mitgenommen, ich habe sie mit ins Büro genommen, ich habe sie mit ins Gericht genommen, wir haben privat zusammen was unternommen und ja, sie konnte sich von mir eben einfach alles stibitzen. Sie hat mich alles fragen dürfen, von wie ich meinen Kleiderschrank einräume, wie ich Essen zubereite. Ein paar Geheimnisse habe ich noch für mich behalten, aber im Prinzip, sie durfte alles fragen, was jetzt für die Rolle wichtig war.
Das gilt auch für die Drehbuchautoren, die ja dann letztlich dafür verantwortlich waren, das alles in ein Filmskript zu übersetzen?
Genau, also ich bin, so wie ich mit der Lisa unterwegs gewesen bin, auch mit den Drehbuchschreibern unterwegs gewesen. Die haben mich auch auf Reisen begleitet und zum Gericht begleitet und ins Büro begleitet und ja, mussten ja auch erstmal sehen, wie tickt so eine Blinde, um das wirklich auch dann möglichst gut umsetzen zu können. Also, kleines Beispiel, es gab eine Szene, da kauft sich die Romy eine Fahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr. Habe ich gesagt, nee, geht nicht. Ich habe meinen Behindertenausweis, ich brauche keine Fahrkarte. Also, an so Kleinigkeiten hängt es dann manchmal.
Okay, Sie waren bei den Dreharbeiten für die erste Staffel wie oft mit dabei?
Ich war 3-mal mit dabei, also immer nur zeitweise, jetzt nicht den ganzen Tag. Aber ich war mit dabei und es hat mir auch viel Freude bereitet. Da ging es allerdings jetzt nicht so sehr darum, den Leuten quasi dazwischen zu rufen, halt stopp, das geht so nicht, sondern es ging mir halt eben darum, auch ja die Kulissen kennenzulernen und am Set das alles kennenzulernen. Okay. Und schon toll gewesen.
Jetzt steht fest, bedingt auch durch den Quotenerfolg, das Ganze findet eine Fortsetzung. Mhm, genau. Wie und wann und in welcher Größenordnung?
Also es wird 2019 nochmal 6 Folgen geben, im Herbst voraussichtlich. Die Bücher werden gerade geschrieben, dann muss gedreht werden. Also ich denke, dass jetzt so nach den Sommerferien dann Rumi Heiland die zweite sozusagen kommt. Und wenn es dem Zuschauer gefällt, dann sind wir gerne bereit, das sozusagen unendlich fortzusetzen.
Drehbücher geschrieben heißt, Stoff geht nicht aus?
Das ist so wie das tägliche Leben. Es gibt immer wieder neue Situationen und nein, also ich denke, der Stoff, der geht denen so schnell nicht aus, den Drehbuchschreibern. Es sind ja erdachte Geschichten. Also keiner, der in mein Büro kommt, muss jetzt Angst haben, dass sein Fall dann 2 Jahre später im Fernsehen verbraten wird. Das möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht bereichern an den Leuten auf diese Art und Weise. Es sind erdachte Geschichten, aber natürlich Versatzstücke, die das tägliche Leben schreibt, sind selbstverständlich drin als Inspiration.
Sie kommen, Frau Pabst, aus Berlin, arbeiten aber durchaus bundesweit. Baden-Württemberg haben Sie sich insofern erschlossen, dass Sie schon in Ulm waren und in Bruchsal und in Sinsheim, jeweils bei Gericht oder manchmal auch im Knast?
In dem Fall jetzt immer im Gericht.
Im Gericht. Letztes große Verfahren in Baden-Württemberg war für Sie?
In Baden-Württemberg war das letzte große Verfahren in Ulm, ich glaube 2013, das waren 7 Hauptverhandlungstage, da ging es um einen Einbruch, da ging es um eine Diebesbande, die sozusagen in Baden-Württemberg dann tätig geworden ist und ja, konkret.
Und Sie haben die Einbrecher verteidigt?
Ich habe einen von den Einbrechern verteidigt. Man darf ja immer nur einen aus der Gruppe sozusagen verteidigen.
Mit welchem Ergebnis?
Ich glaube, 2 Jahre, 10 Monate hat er bekommen. Also es war auch klar, dass er schuldig ist, aber es ging eben darum, war er jetzt Gehilfe oder war er quasi Täter. Mhm. Das ist ja dann so die Abstufung, die man da zu treffen hat. Er hat, glaube ich, das Fluchtfahrzeug damals gefahren und vor der Tür Schmiere gestanden.
Aha. Dann hatten Sie noch ein größeres Verfahren in Berlin, glaube ich, 26 oder 27 Verhandlungstage.
Genau, also kurz vor Weihnachten ist ein großes Betäubungsmittelverfahren zu Ende gegangen in Berlin. Das waren dann 26 Tage gewesen von Juni bis kurz vor Weihnachten. Und das größte Verfahren, was ich hatte, war 2015/16. Das war ein Steuerstrafverfahren in Bochum. Das waren 36 Hauptverhandlungstage.
Wann ist ein Urteil für Sie ein Erfolg?
Wenn das Urteil sozusagen die in dem konkreten Fall Tat und Schuld angemessene Strafe beinhaltet. Also wenn alle Gesichtspunkte, die für diesen konkreten Fall wichtig sind, sich im Urteil auch wiederfinden.
Wann legen Sie Revision ein oder wann raten Sie Ihrem Mandanten, Revision einzulegen?
Wenn wir der Auffassung sind, dass das Gericht eben nicht alles berücksichtigt hat, was wichtig ist oder wenn die Strafe zum Beispiel zu hoch ist. Mhm. Manchmal aber auch aus ganz strategischen Gründen, wenn es einfach darum geht, die Rechtskraft, also die Wirksamkeit des Urteils noch ein bisschen rauszuzögern. Ne?
Viele derer, die Sie verteidigen, landen im Gefängnis, kommen dann wieder raus. Mit welcher Prognose, mit welcher Zukunft?
Leider Gottes werden halt viele, die im Gefängnis saßen, auch erneut straffällig, weil es ihnen einfach oft nicht gelingt, im Leben dann wieder Fuß zu fassen. Dann sind die alten Freunde plötzlich wieder da, man wird wieder in alte Strukturen hineingezogen. Viele haben gute Vorsätze und auch gute Absichten. Und manchmal ist es schwierig, diese guten Absichten wirklich umzusetzen.
Sie werden jetzt nach der Sendung wieder zurückfliegen nach Berlin, wo dann welches Verfahren auf Sie wartet?
Muss ich mir überlegen. Ich weiß noch gar nicht, was ich morgen früh eigentlich mache. Ich weiß, dass ich übernächste Woche in Nürnberg bin und übernächste Woche in Hamburg. Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, morgen bin ich auf jeden Fall im Kriminalgericht in Berlin. Aber ich weiß noch gar nicht ganz genau, was ich morgen da eigentlich mache. Muss ich erst mal gucken.
Allerletzte Frage. Hatten Sie jemals den Wunsch, sehen zu können?
Nein. Also viele Menschen sind völlig schockiert, wenn ich das sage. Aber ich bin so geboren und das ist sozusagen meine Welt. Das sind meine persönlichen 100%, wie ich immer sage. Und ich habe nicht den Wunsch, normal sehen zu sein.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Eins gehört. Es geht.